von der Anbetung, vom Lobpreis. Danke vielmals auch an unsere Band.
Vom Segen des Gebens möchte ich heute sprechen. Eben, das liegt nahe, der Jonas hat schon ein paar Beispiele genannt, dass Geben was sehr, sehr Wertvolles ist. Hat ein paar Beispiele genannt dafür, dass wir doch über Geld reden. Über Geld spricht man nicht, das hat man oder hat man auch nicht, gell? Ich finde es interessant, so ein 50-Franken-Schein oder ein Geldschein kostet 30 Rappen in der Herstellung. Aber trotzdem hat er unglaubliche Bedeutung für uns. Und 50 Franken haben oder nicht haben, das sind schon 100 Franken, oder? Über Geld spricht man nicht. Man wirft es ja manchmal den Freikirchen vor, dass die immer von Geld reden, oder? Ich würde es für unsere Freikirche mal nicht behaupten. Aber gleichzeitig finde ich es wichtig, dass wir auch über Geld und Geben und Spenden nachdenken. Denn wir merken, dass das in der Bibel ein wichtiges Thema ist. Und Gott tut uns eben nicht den Gefallen, über dieses Thema zu schweigen, sondern er spricht über Reichtum. Jesus hat ja sogar mal gesagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und deswegen ist es wichtig der Bibel, dass sie über Geld spricht, über Besitz spricht. Und wenn ich nicht über Geld reden würde, dann würde ich sagen, dann bin ich eigentlich kein guter Pastor. Dann ist es mir nicht wichtig, dass ihr in der Nachfolge Jesu vorankommt. Wenn ich über Geld nie reden würde und schweigen würde, dann würde ich zu etwas schweigen, was Jesus unglaublich wichtig war. Jesus sagt, man kann entweder dem Geld dienen oder Gott dienen. Das ist eine Aussage Jesu, das ist keine Erfindung der Kirche, um Spenden einzutreiben. Und es zeigt doch, welche Macht damit verbunden ist. Über Geld spricht man nicht. Das bedeutet ja, man überlässt dem Einzelnen die Entscheidung, wie er mit der Macht des Geldes umgeht, wie er mit der Macht des Besitzes umgeht. Hey, und in unserer Gesellschaft merkt man diese Macht. Wie viele Familien zerbrechen an Erbschaftsstreitigkeiten? In wie vielen Ehen hält der Mann seine Frau am Gängelband, indem er ihr ein kleines Haushaltsgeld zahlt? Und wenn sie ein bisschen mehr will, muss sie 5 Wochen mit ihm diskutieren. Wie oft vergiftet Geld Beziehungen? Über Geld spricht man nicht, ja, weil man nicht Rechenschaft ablegen will, vielleicht. Diesen Gefallen tut uns Gott nicht. Und wir leben als Freikirche von Spenden. Wir hatten diese Woche einen Besuch vom Sozialzentrum in der Brücke. Die Brücke ist ja das Angebot für Asylsuchende. Und die Leiterin von dem, oder ich glaube die Verantwortliche von dem, die für die Asylsuchenden zuständig ist und für die Flüchtlinge, sie war mit einer Mitarbeiterin da, weil ihnen wichtig ist, diese freiwilligen Arbeit ein bisschen besser zu verknüpfen. Wir haben dann festgestellt, dass wir als FEG Höfe eigentlich die einzige Organisation sind, die freiwilligen Arbeit systematisch macht und das schon seit mehr als 5 Jahren, oder? 2010 hat es angefangen. Das ist unser 6. Jahr. Wo ich finde, das war cool, oder? Und dann haben die mal die Frage gestellt, ja, wie finanziert ihr das eigentlich? Wie kommt ihr zu den Räumen? Seid ihr hier zur Miete? Und dann haben wir gesagt, ja, nee, das gehört uns. Wir leben von Spenden. Da haben die so Augen bekommen. Und deswegen heißt natürlich, über Spenden und Geld zu reden, nicht nur hier von der leeren Tasche oder vom Geben zu reden, sondern auch davon, dass das ja auch ein Segen ist, dass es Freude machen kann zu geben, auch ein Grund zur Dankbarkeit. Wenn ich mich umschaue, was wir haben als Gemeinde, ist das doch ein Grund zur Dankbarkeit. Und ich bin ein entschiedener Gegner von diesem Kirchensteuersystem. Ich habe mal an der Universität, haben wir mal ein Seminar gemacht zum Thema Taufe, Kindertaufe. Und ich habe einem von der evangelischen Kirche in Deutschland, habe ich eine E-Mail geschrieben und habe zu ihm gefragt, hat denn die Kindertaufe für Sie eine finanzielle Bedeutung? Der war ganz ehrlich, hat gesagt, jawohl. Wenn wir keine Kindertaufe hätten, wären die Leute nicht automatisch Mitglied. Wir müssten uns über unsere Kirchensteuer wie wir an unser Geld kommen, müssen wir uns ganz neue Gedanken machen. Fand ich sehr ehrlich. Aber ich bin ein entschiedener Gegner, aber ich will jetzt ja nicht gegen irgendwas predigen, sondern für irgendwas. Ich bin auch ein entschiedener Gegner davon, dass von einem Wohlstandsevangelium. Und ihr werdet gleich merken, den Text, den wir haben, der wird dafür manchmal missbraucht. Ich weiß nicht, in einer vernetzten Welt, oder? Hört man manchmal was über Fernsehpredigen in Amerika. Ich kann euch, wenn euch das interessiert, da einen sehr skurrilen Beitrag schicken von einem Kabarettisten, von einem amerikanischen. Genau. Und deswegen möchte ich eigentlich mit dem zweiten Vers einsteigen in meinem Predigttext. Da heißt es, jeder soll für sich selbst entscheiden. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich finde das einen starken Vers und der steht im Neuen Testament. Das hat Paulus geschrieben, der auch von Spenden gelebt hat. Oder nee, der hat auch viel sich selber verdient. Stimmt nicht. Aber trotz allem war er Anhänger dessen, dass man von Spenden leben kann. Er hat freiwillig selbst darauf verzichtet. Aber er hat gesagt, geben ist was Schönes. Geben soll kein Zwang sein. Geben soll Freude bereiten. Einen fröhlichen Geber hat geliebt. Man soll ohne Bedauern und Widerstreben geben. Er spricht dann über die Bedeutung vom Geben und da kommen wir auch gleich noch drauf. Aber mir ist eigentlich doch wichtig, dass wenn es ums Geben geht, das ist so die Grundbotschaft für mich, die ich vorausschicken will, dann geht es eben darum, dass ich selbst auch was geschenkt bekomme. Dass es nicht nur Verzicht ist, nicht nur abgeben, nicht nur, ach, da habe ich was ich jetzt nimmer, ich muss halt leider mit Gott teilen, sondern einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Hey, geben ist eine Chance, ist was Schönes. Und hat eben auch was damit zu tun, dass Gott gerne möchte, dass wir von der Macht des Geldes frei werden. Schon im Alten Testament gibt es dazu krasse Bibelstellen. Ihr müsst mal hören, was Prediger 5, Vers 9 bis 15 steht. Einfach zuhören. Stelle könnt ihr aufschreiben und nachlesen. Aber schon im Alten Testament, Prediger, das Buch ist ja vom Salomo geschrieben. Und der Prediger ist sicher ein Buch, was eher einen kritischen Blick auf unser Leben wirft. Weil er sich bewusst macht, hey, nach unserem Sprichwort, das letzte Hemd hat keine Taschen, oder? Alles ist eigentlich eitel. Nicht nur Besitz ist eitel, vergänglich, sondern sogar Weisheit. Weil auch davon können wir nichts mitnehmen, oder? Das hat mal jemand letztens, habe ich das gelesen, die Friedhöfe sind voll von Menschen, die sich für unverzichtbar hielten. Aber der Prediger, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Da heißt es, wer an Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch hier gilt alles vergeblich. Je reicher jemand wird, desto mehr Leute wollen von seinem Reichtum leben. Welchen Nutzen hat er am Ende davon? Nur das Nachsehen. Wer hart arbeitet, schläft gut, ob er viel oder wenig gegessen hat. Der reiche Faulenzer dagegen wälzt sich schlaflos im Bett, weil ihn der Magen drückt. Noch eine böse Sache habe ich beobachtet, dass einer, der sein Reichtum ängstlich hütet, dennoch ins Elend gerät. Ein einziges schlechtes Geschäft und schon ist alles verloren. Wenn der Mann einen Sohn hat, kann er ihm nichts mehr vererben und überhaupt nackt, wie der Mensch auf die Welt gekommen ist, muss er wieder von ihr gehen. Von allem, was er hier angehäuft hat, kann er nicht mal eine Handvoll mitnehmen. Das ist O-Ton Bibel. Und es ist doch gut, dass die Bibel uns das so schonungslos sagt. Die Schlussfolgerung daraus ist nicht, ja, Reichtum ist grundsätzlich böse, man darf nicht reich werden. Der Prediger sagt, man soll das, vielleicht erinnern sich manche an die eine Predigt vom Harry Müller zum Predigerbuch, wo er über das Weintrinken geredet hat. Der Grundtenor vom Predigerbuch ist, wir sollen dieses Leben genießen und Gott gleichzeitig fürchten. Also ein fröhliches Leben führen, auch das Genießen, was Gott uns schenkt. Das ist kein Besitz- und genussfeindlicher, Christentum ist nicht Besitz- und genussfeindlich. Aber es stellt uns deutlich vor Augen, dass da Gefahren sind, die unser Leben und unsere Freude bedrohen, wenn wir uns davon abhängig machen. Wenn wir eben anfangen zu versuchen, auf beiden Seiten zu arbeiten, auf beiden Seiten zu leben. Hinken tut stinken, hat mal jemand gesagt. Ja. Was hinket ihr auf beiden Seiten? Wenn man Gott und dem Mammon dienen will, sagt Jesus, das geht nicht. Oder in Sprüche 30, Vers 7 bis 9 findet sich ein extrem gutes Gebet. Da heißt es, mein Gott, ich bitte dich nur um zwei Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Weisheit ist uns in Gottes Wort gegeben, damit wir lernen, gut mit Geld und Reichtum und Besitz umzugehen. Und wir leben nun mal in einem der reichsten Länder dieser Erde. Mit einem der besten Gesundheitssysteme. Natürlich, wenn wir vergleichen, ich halte nicht viel von vergleichen, wenn wir uns untereinander vergleichen, gibt es Ärmere und Reichere. Wenn schon vergleichen, dann finde ich, müssten wir uns weltweit vergleichen. Und dann sind wir alle reich. Dann sind wir alle reich. Selbst Rumänien, ich weiß nicht, ob wir da nächsten Sonntag dazukommen. Ich freue mich auf diesen Talk-Gottesdienst mit Matthias Schöni, der ja in Rumänien bei der Viorica war. Licht im Osten arbeitet ja in den ehemaligen GUS-Staaten. Dort herrscht viel Armut und in dieser Reichtumsstatistik, wo ich jetzt wieder im Internet gefunden habe, ich weiß nicht, ob ich die bringe am nächsten Sonntag, da war die Schweiz, glaube ich, an zweiter Stelle, was man so mit seinem ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt, aber den Lebensstandard, dass man sich alles leisten kann, was man für ein gutes Leben braucht, oder? Da waren wir im Vergleich von ganzer Europäischen Union waren wir an zweiter Stelle, obwohl wir nicht zur Europäischen Union gehören. Rumänien war an letzter Stelle. Das fand ich krass. Ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir Viorica weiter unterstützen und auch, dass die Transportkosten von uns durch Spenden finanziert werden. Aber wichtig ist mir eben, dass wir uns bewusst werden, Gott ist es wichtig, uns zu helfen mit unserem materiellen Ding, mit unseren mit dem, was wir haben, gut umzugehen, damit sie uns nicht gefangen nehmen, damit wir nicht an den Dingen auch kaputt gehen. Und Paulus spricht mit den Korinthern über eine Geldsammlung, die sie für Jerusalem, für die Christen in Jerusalem zusammenlegen sollen. Und er unterstreicht, dass es eine wichtige Geldsammlung ist. Er sagt auch nicht, er wird mit Leuten aus Mazedonien kommen und die Kollekte abholen, die in Korinth zusammengelegt ist. Und er schreibt davon, dass er den Mazedoniern erzählt hat, wie großzügig die Korinther sind. Und er schreibt ihnen das vorher, damit sie da nicht sozusagen mit heruntergelassenen Hosen dastehen, oder? Sondern dass sie wissen, was er ihnen gesagt hat. Das hat er ihnen auch aus Erfahrung gesagt. Und er legt ihnen dieses Geben ans Herzen, aber er betont, hey, Geben ist freiwillig. Und es soll fröhlich geschehen. Und er nennt deswegen welchen Teil, er erklärt, welcher Segen auf dem Geben liegt. Und genau das möchte ich jetzt mit uns ein bisschen weiter anschauen. Der erste Vers meines Textes, 2. Korinther 9, Vers 6, da sagt Paulus, denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und es ist klar, dass Paulus das im Zusammenhang meint, im finanziellen Kontext, oder? Wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Und dieser Vers, denke ich, wird immer wieder missbraucht von Fernsehpredigern, um den Leuten zu sagen, ja, wenn du mehr Geld gibst, dann wirst du auch mehr Geld bekommen, oder? Das ist aber nicht die Logik, die hinter diesem Vers steckt. Weil das ist ja eine Masche, um Druck zu machen, dass jemand gibt. Ja, und dann liest man den nächsten Vers, dass es wichtig ist, freiwillig zu geben und gerne zu geben, ohne Bedauern und ohne Widerstreben. Und dann merkt man, okay, das ist kein Vers, um Druck zu machen, sondern das ist ein Vers, um ein geistliches Prinzip zu erklären. Denn geben heißt nicht verzichten, sondern geben heißt säen. Geben heißt investieren. Geben heißt nicht verzichten, sondern geben heißt säen. Das ist das Erste, warum geben ein Segen ist. Oder? Es heißt nicht, ich schneide mir was aus der Rippe, sondern ich ermögliche, dass in Gottes Reich was geschieht. Das ist die Perspektive, mit der Paulus sagt, müssen wir geben. Und dann ist es natürlich so, wenn ich wenig Gottes Reich zur Verfügung stelle, dann bin ich auch an wenig beteiligt, was in Gottes Reich läuft. Oder? Wenn ich Zuschauer bin in Gottes Reich, wenn ich nicht, man kann ja auch andere Dinge geben als Geld. Man kann Zeit geben, man kann Liebe geben, man kann Energie geben, und seine Gaben einsetzen, alles Mögliche. Und wenn ich aber im Reich Gottes nur Zuschauer bin, dann kann ich nur sehen, was die Gaben der anderen bewirken, nicht was ich selber bin, dann bin ich kein Investor. Aber wenn der Segen des Gebens ist doch, ich bin Teil von dem, was geschieht in dieser Welt, durch Gottes Kraft. Ich bin Teil von dem Segen, den Gott anderen Menschen schenkt. Ich bin Gottes Werkzeug, ich bin Investor. Und nicht nur das, ich bin daran beteiligt, ich bin Teilhaber. Oder wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Das heißt, ich bin daran beteiligt. Ich bin nicht nur Zuschauer, ich bin mittendrin. Ich habe Anteil an dem, was Gott tut. Ich weiß nicht genau, wie der Begriff Teilhaber in der Finanzwelt definiert wird. Ich meine, es ist, dass jemand einen Geschäftsanteil hat und dann an Gewinn und Verlust natürlich gleich auch Anteil hat, oder? Ja, also Mitbesitzer. Und so ist es im Reich Gottes. Wenn ich Geld gebe, dann heißt das nicht, dass ich was weggebe, sondern dass ich etwas ermögliche. Und dann bin ich beteiligt an dem, was geschieht. Und wenn wir Geld in die Mission geben oder Geld hier in der Gemeinde investieren, dann sind wir Teilhaber an dem, was da geschieht. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir Geld nicht einfach anonym geben oder mit dem Gießkannenprinzip, sondern dass wir eigentlich eine persönliche Beziehung haben zu den Missionaren, die wir unterstützen. Klar, dass wir für sie beten, aber vielleicht auch, dass wir mal vorbeigehen, dass wir mit ihnen Kontakt haben. Und wie Ulrike hat es mehrfach gesagt, man kann sie besuchen. Sie ist jetzt keine unserer offiziellen Missionare, oder? Aber wie Ulrike hat es gesagt, hey, ihr könnt nach Rumänien kommen und schauen, was daraus wird. Und ich weiß, dass manche das schon gemacht haben und dass die Leute immer wieder sagen, hey, das ist wirklich eine wertvolle Arbeit. Wer gibt, der investiert, wer gibt, der ist Teilhaber. Und dann ist es auch so, dass derjenige, der gibt, noch etwas entdeckt. Paulus schreibt dann weiter, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenen Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Da unterstreicht Paulus nochmal das, was ich gesagt habe. Das Gute, das jemand tut, indem er mit vollen Händen gibt, hat Bestand. Wir werden gleich noch einen Aspekt sehen von dem, was das bewirken kann, auch an Bestand bewirken kann. Aber was mir da wichtig geworden ist, Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Ich glaube, wer gibt, der entdeckt, ich werde von Gott versorgt. Das ist ein Segen des Gebens. Ich werde von Gott versorgt. Eines dieser Grundwahrheiten, glaube ich, die Jesus und die immer wieder in der Bibel vorkommen, ist, dass wenn wir denken, dass wir Besitzer sind, die das, was wir haben, auf uns aufgrund von unserer eigenen Kraft erwirtschaftet haben, dass das eine falsche Sicht der Dinge ist. Das, was wir haben, haben wir nicht, weil wir das alleine erarbeitet haben, ohne Gott. Sondern das, was wir haben, haben wir, weil Gott uns das geschenkt hat. Weil er gnädig und großzügig mit uns ist. Wir sind Gesegnete. Wir sind selber Empfangende. Und deswegen dürfen wir auch Segnende und Gebende sein, weil Gott großzügig uns gibt. Und wenn ihr wissen wollt, wie großzügig mit euch Gott mit euch ist, dann möchte ich euch bitten, dass ihr heute mal eine Stunde oder eine halbe Stunde reserviert. Lasst euch einen Kaffee raus, setzt euch aber nicht an den Kaffeetisch, sondern geht von Raum zu Raum in eurer Wohnung. Lasst keinen Raum aus. Macht jeden Schrank auf, schaut in jeden Schrank rein und dann betet ihr und sagt mal Danke für all das, was da drin steckt. Ja? Da wärst du in einer halben Stunde nicht fertig. Dann wissen wir, wie gesegnet wir sind von Gott. Hey, es gibt Menschen, die auf dieser Erde, die leben immer noch ohne Wi-Fi. Die haben nur die Hose auf dem Leib. Ja? Und wenn du mal deine Schlafanzüge zählst, das ist für mich immer so ein Beispiel, weil das habe ich mit meiner Mutter als Kind schon diskutiert. Wofür brauche ich 5 Paar Schlafanzüge? Völlig überflüssig. Also ich trage immer einen Schlafanzug eine Woche lang, das heißt, ich brauche 2 Paar eigentlich. Ich habe mehr als 2, gebe ich zu. Aber hey, wozu brauchen wir 5 Paar Schlafanzüge? Was haben wir für ein Reichtum? So selbstverständlich, oder? Über einen Schlafanzug habt ihr euch wahrscheinlich noch nie ein schlechtes Gewissen gemacht. Ich will auch kein schlechtes Gewissen machen. Aber einfach, hey, dass wir sehen, was hat Gott uns denn alles gegeben? Und selbst wenn wir 2 der 5 Paar Schlafanzüge weggeben, glaube ich immer noch, dass ihr nicht nackt schlafen müsst. Und dass ihr kalt habt. Okay, vielleicht braucht ihr 4. Kurzärmlich und langärmlich. Wer weiß. Kann sein. Aber hey, wer gibt, der entdeckt, ich werde doch von Gott versorgt. Ich habe doch nicht zu wenig, ich habe genug. Ich bin so reich. Wer gibt, der erlebt, Gott hat mir so viel gegeben, dass ich es auch an die anderen weitergeben kann. Und versteht ihr, nicht nur unseres Materielle ist ja von Gott, sondern auch das Intellektuelle, dass ich reden kann, dass ich schreiben kann, dass ich in der Schweiz geboren bin, dass ich gut geerbt habe oder was das ist. Also ich rede nicht von mir. Meine Eltern leben ja noch. Aber dass ich so eine gute Ausbildung machen konnte, dass ich nicht in einem Land aufgewachsen bin, wo Eltern ihre Kinder nicht versorgen können oder in Rumänien. Gehen Eltern nach Deutschland, um Geld zu verdienen und dann sind die Mütter wochenlang alleine, über Monate alleine, weil die Väter in Deutschland Geld verdienen und dann kommen die Väter nach Hause und lassen die Familie irgendwie hocken. Und Viorica hat uns ja zig solche Geschichten erzählt. Das ist ja nicht weit weg und das ist Europäische Union. Und wir sind so gesegnet. Wer gibt, der entdeckt, ich werde doch von Gott versorgt. Gott hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Und der Grundtenor ist, wir sind nicht Besitzer, sondern Verwalter. Wir sind Treuhänder. Wir sind nicht Besitzer, nicht Eigentümer, sondern Verwalter und Treuhänder. Wenn ich auf der Stelle sterbe, nehme ich nichts mit. Und irgendjemand anders muss das, was ich habe, verwalten und weiter bearbeiten. Aber der Grundtenor in der Bibel ist, das, was du hast, ist dir von Gott anvertraut. Und es sind nicht 10%, die Gott gehören und 90%, die dir gehören, sondern es ist 100%, was Gott gehört. Und natürlich entspannt das auch, weil wir in Abhängigkeit von Gott leben dürfen und ihm auch immer sagen dürfen, Herr, ich brauche das. Ich habe da meine Finanzsorgen, die kann ich ja mit Gott auch teilen. Das gibt es ja auch in unserer Gesellschaft. Aber einfach um uns deutlich zu machen, ich glaube, die Bibel will uns sagen, du bist nicht Besitzer, du bist Verwalter, du bist beauftragt von Gott. Und das geht sogar für mich so weit, dass ich sagen würde, weißt du, auch meine Kinder sind nicht mein Besitz. Die sind mir auch anvertraut von Gott. Auch meine Ehefrau gehört nicht mir, auch sie ist mir von Gott anvertraut. Nicht nur das Materielle, sondern auch das Immaterielle. Und wer gibt, der entdeckt, ich werde von Gott versorgt. Und wer gibt, der entdeckt, das haben wir schon ein bisschen gehört, ich habe genug und ich kann großzügig geben. Das ist wieder ein Segen des Gebens. Ich kann großzügig geben. Wo steht es? Lass mich kurz schauen. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es den Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zum Essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Darauf kommen wir gleich noch. Aber was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass Paulus da sagt, dass das Geben nicht heißt, dass ich jetzt einfach, dass mir egal ist, was damit passiert, oder? Sondern dass ich das gezielt in Gottes Reich investiere und auch davon überzeugt bin, dass Gott mit dem das Richtige macht. Das heißt nicht, dass ich immer die Hand drauf haben muss und jeden Schritt kontrollieren muss, den die Missionsgesellschaft macht. Das hat schon was mit Vertrauen zu tun natürlich. Geben hat immer was mit Vertrauen zu tun. Aber vor allem auch mit Vertrauen Gott gegenüber. Denn er hat mir was anvertraut, damit ich davon selbst leben kann und damit ich davon auch anderen großzügig weitergeben kann. Ich bin sein Verwalter. Wer gibt, der entdeckt, ich habe genug und kann großzügig geben. Und jetzt kommt das ein Teil von diesem Segen, den wir bewirken, indem wir Geld und auch materielle Dinge natürlich zur Verfügung stellen, ist, dass wir dazu beitragen, dass der Glauben anderer Menschen gestärkt wird und dass das Gotteslob vermehrt wird. Das ist ein Teil vom Segen des Gebens. Vers 11. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Ihr seht also, Vers 12, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Also, eines der Segen ist, dass ich was Gott gebe, dass ich das nicht behalte, sondern dass ich es fröhlich weitergebe, ist, dass andere anfangen, Gott zu loben, weil er sie versorgt. Gott versorgt durch das, was er uns gibt, nicht nur uns, sondern eben auch die anderen. Und das löst bei den anderen Glauben aus. Lob, Dankbarkeit. Und das ist ein Segen, den wir bewirken können, wenn wir anderen Menschen Geld zur Verfügung stellen, wenn wir in Gottes Reich investieren. Hey, wenn ich zum Beispiel merke, dass ich als Pastor Zeit mit Ungläubigen verbringen kann, dann finde ich das genial, oder? Und dann verwenden wir doch das Geld, was in die Gemeinde kommt, dafür, dass andere Gott kennenlernen. Und mein Wunsch für uns als Gemeinde ist ja, nicht, dass wir nur das bearbeiten, beackern, was wir hier haben, sondern dass noch mehr Menschen hierher kommen und anfangen, Gott zu loben. Ich finde, das ist unser Ziel. Wir haben gesagt, wir wollen auf Beziehungen setzen, wir wollen auf Familien setzen, wir wollen tun, was Gott uns sagt, wir wollen hören und handeln, wollen miteinander reden, aber wir wollen auch tun, wir wollen den Menschen Jesus lieb machen. Und wir planen in diesem Jahr wieder eine Kinderwoche und ich freue mich darauf und ich wünsche mir, dass von diesen Kinder zum Glauben kommen und anfangen, Gott zu loben. Und dass sie verstehen, hier ist ein Ort, wo mir Gottes Gnade geschenkt wird. Das, was hier stattfindet, ist nicht Programm, sondern da kann ich Gott begegnen. Und dafür wollen wir unser Geld einsetzen. Dafür wollen wir unser Geld einsetzen. Und ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo Schwache Halt finden und Ermutigung bekommen. Nicht nur von außen, sondern auch aus der Gemeinde. Wo Kranke Gebet erfahren, Fürsorge erfahren, Begleitung erfahren. Und dass wir das möglich machen, hier durch unsere Gemeinde. Manchmal stellen mir Leute die Frage, braucht es euch als Gemeinde vor Ort? Ja, ich glaube, es braucht uns. Es braucht uns für die Leute, die schon da sind und für die Leute, die noch kommen sollen. Wir sind dafür da, Licht und Hoffnung und Salz in dieser Welt zu sein, in unserer Nachbarschaft. Und gerade in einer Gegend, wo so viel vom Thema Geld bestimmt wird, können wir den Fokus auf das legen, was wirklich zählt. Ich habe das in My Life Workshop am letzten Mittwoch erzählt. Es gibt eine Studie, die durchgeführt wird mit über 700 Menschen. Und zwar wird die seit 1938, glaube ich, also seit über 75 Jahren wird die durchgeführt. Und da sind Menschen aus unterschiedlichen Einkommensschichten beteiligt. Das sind über 200 Harvard-Studenten beteiligt, die 1938 da im zweiten Jahr waren. Also am Ende des Zweiten Weltkriegs waren sie fertig mit ihrem Studium. Und es sind mehr als 500 Männer. Es sind leider nur Männer, die an der Studie beteiligt sind. Das ist ein bisschen ungerecht. Aber das ist halt der Geburtsfehler 1938 gewesen. Aber es sind über 500 Männer oder 400 Männer aus Boston, aus einer der ärmsten Regionen in Boston, die da über mehr als 75 Jahre begleitet werden. Und die werden alle 2 Jahre werden sie interviewt, kriegen sie einen Fragebogen. Alle 5 Jahre müssen sie ihre medizinischen Unterlagen einreichen und alle 10 Jahre werden sie persönlich interviewt. Und es leben heute noch Leute von dieser Generation. Natürlich sind auch schon viele gestorben. Aber man kann jetzt auf das Ergebnis von 75 Jahren zurückblicken. Und der Forscher, der hat gesagt, eines der wesentlichen Ergebnisse ist, dass das für ein gesünderes und glücklicheres Leben sind unsere Beziehungen wesentlich. Für ein gesünderes und glücklicheres Leben sind unsere Beziehungen wesentlich. Nicht unser Reichtum, nicht unser Ansehen, sondern Beziehungen. Das ist das, was nach 75 Jahren Studie da rauskommt. Und wir können uns als Gemeinde in das investieren und können das auch geben und denken den Menschen, was sie in ihrem Umfeld vielleicht nicht haben. Jemand, der ihnen zuhört. Jemand, der sie ernst nimmt. Jemand, der sie wertschätzt, unabhängig davon, wie viel Geld sie auf ihrem Konto haben. Jemand, der Zeit mit ihnen verbringt. Jemand, der ihr Freund ist. Jemand, der nicht an ihr Geld ran will, sondern der ihnen was schenken möchte, was sie sich mit Geld nicht kaufen können. Gottes Liebe, Vergebung, Gnade. Geben. Das Motto von der Kleidersammlung, das war jetzt zum zweiten Mal, geben macht glücklicher als nehmen. Das ist ja eine Aussage von Jesus. Deswegen haben wir die Aussage genommen. Geben macht glücklicher als nehmen. Ich habe manchmal Angst, dass die Leute das als moralischen Zeigefinger verstehen. Nach dem Motto, du musst aber geben, damit du glücklich wirst. Das ist ja nicht die Idee, sondern es ist die Erfahrung, geben macht glücklicher als nehmen. Gestern Nachmittag hat es angefangen, hat Deborah das Ohr abgekaut. Er möchte gerne ein Panini-Album oder Europameisterschaft. Und ich habe nur gedacht, oh nein, jetzt fängt das jetzt schon an, oder? Und dann alle 2 Jahre. Braucht er das wirklich und so weiter und so fort. Und gestern Abend vor dem Einschlafen, die letzte Diskussion war, wie ist das mit den Bildli, wie ist das mit dem Album? Und heute Morgen die ersten Worte nach dem Aufstehen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, war Panini-Album. Okay, und dann habe ich ihm gesagt, dass er es bekommt. Hey, geben macht glücklich. Der Kerl hat gestrahlt, oder? Wir haben aber eine Regelung gefunden. Also er hat Geld gefunden. Davon darf er sich das Panini-Album kaufen und ein paar Bildli. Ihr müsst ihm jetzt nicht alle Bildli schenken, gell? Und dann haben wir gesagt, wenn er mehr kaufen will, dann muss er im Haushalt was helfen. Oder? Damit er auch merkt, dass es nicht einfach unendlich vorhanden ist. Finden wir jetzt eine gute Lösung? Mal sehen. Ja, ich kann euch dann berichten, wie es gelaufen ist. Aber einfach, was ich sagen will, ist, geben macht glücklicher als nehmen. Ich hoffe einfach, dass die Leute das verstehen, dass das Geben was Schönes ist, das Geben ein Segen ist. Denn wer gibt, der investiert in Gottes Reich, der ist beteiligt an dem, was Gott in dieser Welt tut. Wer gibt, der trägt dazu bei, dass Menschen Gott loben können, dass Menschen Gott danken. Wer gibt, der ermöglicht Menschen, die hoffnungslos sind, wieder Hoffnung zu finden. Wer gibt, der der ermöglicht, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, Jesus kennenlernen. Ich fand es genial zu lesen, dass diese Jesus-Ist-Aktion mit den 1500 Plakaten, dass das 4 Großspender übernommen haben, im Grundsatz. Und dass man da nicht drauf gewartet hat, dass Gemeinden klein-klein sagen, ja, gut, 100 Franken geben wir auch noch dran. Sondern, dass man mutig gesagt hat, Jesus muss zum Thema werden. Und Jesus ist zum Thema geworden. Obersee-Nachrichten diese Woche, Rückseite. Cool. Wer gibt, der trägt dazu bei, dass andere Gott loben. Und noch ein letzter Punkt. Schon wirklich so lang. Ganz kurz. Paulus geht weiter in Vers 13. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Also er unterstreicht das nochmal. Lobpreis ist die Folge von eurem Geben. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und jetzt kommst, und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so einem reichen Maß über euch ausgeschüttet hat. Und wenn sie für euch beten, ist der, wer gibt, der bleibt nicht alleine. Wer gibt, der bleibt nicht alleine, sondern er gewinnt auch wieder Unterstützer. Wer gibt, bleibt nicht alleine, sondern er gewinnt Menschen, die für ihn beten. Er gewinnt geistliche Weggefährten. Er ist eben Teil von dem, was Gott tut. Gottes Gemeinde ist größer als unsere Räumlichkeiten hier. Und daran dürfen wir beteiligt sein. Gottes Gemeinde findet auch in unseren Räumlichkeiten statt. Aber Gottes Gemeinde ist größer als die FEG Höfe. Ich habe es gleich gemerkt. Gottes Gemeinde ist weltweit unterwegs und wir sind mit ihnen verbunden und sie sind mit uns verbunden. Nicht auf irgendeine magische Art und Weise, sondern durch das, was wir tun, dienen wir ihnen und ihre Gebete sind ein Segen für uns. Ich hoffe, es ist was deutlich geworden von dem Segen des Gebens. Das Geben viel mehr ist als Verzicht. Sondern das Geben heißt, ich bin Teil von dem, was Gott in dieser Welt tut. Und ich verwalte das, was er mir gegeben hat, weise und verantwortungsvoll. Verwende es für seine Sache. Und ich entdecke, ich bin doch von Gott versorgt. Ich werde dankbar. Ich wette mit euch, wenn ihr das mal macht, in alle Räume geht, ihr werdet dankbarer sein, zumindest für 24 Stunden. Vielleicht geht ihr in der nächsten Woche jeden Tag einmal in eines eurer Zimmer und fangt mal an, dafür zu danken, was ihr alles habt. Ich glaube, wir werden dankbarer. Und wer gibt, der gewinnt Weggefährten. Wer gibt, der trägt dazu bei, dass andere Gott loben. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du hast uns viel anvertraut. Wir leben in einem reichen Land und wir sind eigentlich weltweit gesehen nicht arm. Und wir danken dir dafür, dass du uns das anvertraut hast und dass du uns auch den Auftrag gibst, gute Haushalter zu sein. Danke dürfen wir geben. Danke dürfen wir in der nächsten Woche auch ja, das Geben zum Thema machen mit der Kleidersammlung. Danke dir für die Arbeit von Viorica, für ihr Herz, für ihr Anliegen, Menschen zu geben, die nichts haben. Danke, dass sie weitergibt, was wir ihr geben. Danke, müssen wir unseren Reichtum nicht bewahren, sondern dürfen wir Reichtum im Himmel sammeln. Danke, bist du großzügig uns gegenüber und dürfen wir großzügig sein. Danke, macht Geben froh und ist Geben so wunderschön. Amen.